Herzlich willkommen beim KDZ im Dialog. Wir widmen uns heute dem Thema digitale Trends in bzw. für Städte und Gemeinden. Ein Thema, das meines Erachtens auch deshalb besonders spannend ist, weil ja die Corona-Pandemie allerorts ein Treiber von Digitalisierung im öffentlichen Sektor war und dieser Bereich per se besonders dynamisch ist. Mein Name ist Alexandra Schantl und ich freue mich besonders, Herrn Dr. Christian Schachtner als Gast begrüßen zu dürfen. Herr Schachtner ist Chief Digital Officer der Stadt Kempten in Deutschland und Professor für Public Management an der EU-Hochschule in Bad Reichenhall. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Schachtner, und uns jetzt für eine halbe Stunde mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen.
Ja, vielen Dank. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite.
Chief Digital Officer, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was Sie als Chief Digital Officer der Stadt Kempten, die ja die älteste Stadt in Deutschland ist, machen und wo die Stadt denn genau liegt, vor allem für unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, gerne, Frau Schantl. Also vielleicht erstmal zur geografischen Lage. Kempten ist die Metropole im schönen Allgäu. Das heißt, wir liegen nahe am Bodensee, circa 45 Minuten weg und auch ungefähr 45 Minuten vom Vorarlberg unterwegs und haben dementsprechend natürlich auch grenzüberschreitend mit der Schweiz und mit Österreich verschiedene Projekte mit dazu. Wir sind 70.000 Einwohner stark in Kempten und Sie haben es schon gesagt, da scheiden sich immer die Geister in Deutschland. Wer ist die älteste Stadt tatsächlich? Wir konkurrieren hier mit Trier, ja, weil wir die tatsächlich beiden ältesten Römerstädte sind. Geschichtlich ist Trier als erstes genannt worden. Bei uns sind geografisch aber tatsächlich die ersten quasi Funde aufgetaucht, von Mauerwerken und so weiter, die danach konstruiert worden sind. Dementsprechend lass uns mal bei dem Titel. Ja, Sie sprechen an eine Rolle mit sehr vielen Anglizismen. Das ist auch so ein Trend, den wir aus der Privatwirtschaft hier in Deutschland öfters mal übernehmen. Also ein C-Level ist ja eigentlich die Entscheiderebene, die oberste Behördensteuerung, so nenne ich es jetzt mal an der Stelle, wo man quasi verschiedenste Fachressorts, also es gibt auch einen Chief Finance Officer oder es gibt auch einen Chief Executive Officer, ja, das ist der Hauptamtsleiter, wie man es vielleicht früher genannt hat, derjenige, der Sitzungsdienst und die politischen Gremien versorgt, ja, an der Stelle. Und dieses neue Konstrukt bei uns, Chief Digital Officer, also zeigt schon, dass Digitalisierung Stellenwert gewonnen hat, dass man also quasi tatsächlich auf der Ebene der Verwaltungsleitung jetzt Zug um Zug in unterschiedlichen Städten quasi jemanden hat, der verantwortlich über die Digitalisierungsbemühungen ist. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Auslegungen. Also es gibt kein standardisiertes Profil erstmal, wo man sagen müsste, jeder CDO macht da dieselben Sachen oder ist für dieselbe Verantwortungsbreite da. Ich habe jetzt das Glück, tatsächlich relativ frei operieren zu können. Das heißt, ich habe im Wesentlichen vier Bereiche unter mir. Das ist einerseits alles, was die Verwaltungsdigitalisierung nach innen betrifft. Verwaltungsformulare, digitaler Bürgerservice, digitale Sprechstunden, vom Chatbot quasi bis hin zu digitalen Verwaltungsportalen, die also Verwaltungsprozesse quasi durchgehend digital ohne Medienbrüche erlauben und gleichzeitig statistische Auswertungen. Das ist ein Bereich. Auch oft E-Government oder verschiedenste Sachen, die Kollegen werden sich auskennen, die im Bereich unterwegs sind. Das Zweite ist, wir machen sehr viel seit 20 Jahren in Kempten am digitalen Zwilling. Das ist quasi über Geodatenmanagement etwas, wo man in der Stadtentwicklung quasi verschiedene Stadtteile nachbildet, sozusagen in einem virtuellen Modell, um daraus zum Beispiel Baumaßnahmen und verschiedene Grünflächenplanungen, also FFH-Gebiete, aber auch Gewerbegebiete, Industriegebiete, die man nur ansiedelt oder im Stadtbereich verändert, schon vorab plant. Das heißt, wir machen eine Simulation, auch zum Beispiel Verkehrssimulationen, wenn wir Straßenachsen entzerren und solche Geschichten, intelligente Busspur bis hin zu quasi Carsharing und eben auch Themen wie jetzt zum Beispiel Elektroroller und ähnliche Themen. Ja. Die spielen sich alle bei uns in der Vorabsimulation im Geodatenbereich. Der dritte Bereich, den ich verantworten darf, ist im Bereich Smart City. Das ist ein in Deutschland großes Förderprogramm, in dem also bisher 72 Städte in den Genuss gekommen sind, im Wesentlichen IoT, also Internet of Things, Projekte zu machen. Das bedeutet, ich habe irgendeinen Empfänger sozusagen. Ja, so Wearables kennt man vielleicht am Armgelenk als Uhrersatz oder quasi auch für Sensoren, die zum Beispiel irgendwo im Stadtgebiet aufgestellt sind, die ja so vielleicht von der Passantenfrequenzmessung, wer hält sich wie wo lange auf, bis hin zu quasi, wie lange sind unsere Haltestellen für unsere Bus etc. ÖPNV-Angelegenheiten, dass man also tatsächlich das Leben auch virtuell mit Sensoren misst an der Stelle und auswertet über Applikationen im Hintergrund. Das ist so die Kernaufgabe von Smart City. Da haben wir auch soziale Themen, da haben wir auch umweltökologische Aspekte mit dabei. Das ist aber im Wesentlichen der dritte Bereich, mit dem wir uns unterhalten. Und der vierte Bereich, da haben jetzt viele wahrscheinlich darauf gewartet, was ist jetzt eigentlich mit der Kern-IT? Ja, irgendeiner muss so einen Server hinstellen, irgendeiner muss quasi Softwarelizenzen einkaufen, Clients ausrollen und so weiter, bis hin zu Patches und so weiter organisieren. Ja, also auch die Kern-IOK und die Cloud-Strategien im Hosting und so weiter sind dann unter mir. Das sind also diese vier Bereiche, damit man sich ungefähr was vorstellen kann, was so ein CDO macht.
Wunderbar, vielen Dank. Das ist ja sehr, sehr, sehr umfassend, vor allem für mich als Laien in dem Bereich. Sie haben Verwaltungsplattformen angesprochen, Applikationen angesprochen. Bei uns ist es ja aktuell in der Regel so, dass man individuelle Applikationen für die einzelnen Dienstleistungen der Stadt bzw. der Gemeinde hat. Das heißt, es gibt eine Lösung fürs Finanzmanagement, eine andere Lösung für den Bauhof oder Wirtschaftshof. Wird sich hier durch Standardlösungen, also von großen Plattformen, also Stichwort Cloud, grundsätzlich etwas ändern? Beziehungsweise gibt es eigentlich schon andere zukunftsweisende Alternativen Ihrer Meinung nach?
Ja, definitiv, Frau Schandl. Also, ich war in einem schönen Projekt drin. Da muss ich jetzt wieder meinen Hut ein bisschen switchen an der Stelle, weil ich ja eben meine Professur habe und ich in einerseits mehreren Forschungsprojekten, andererseits aber eben auch verschiedenen Verwaltungsoptimierungsprozessen mit dabei bin. Ich durfte erst den Normierungsprozess zum Thema Datenübertragungsstandards quasi bei uns in Deutschland durch die DIN, durch die Normungsstelle bei uns, die einheitliche Verfahrensstandards vorgibt an der Stelle, mitbegleiten. Und da haben wir erst vor 3 Monaten ein White Paper rausgegeben, wie für die öffentliche Verwaltung verschiedene Standards in der einerseits Datenübertragung, aber auch in der Felddefinition von zum Beispiel elektronischen Antragsformularen einheitlich standardisiert werden könnte. Und das greift so ein bisschen das Thema Verwaltungsplattform auf, das so ein bisschen ins Thema interne Verwaltungsoptimierung kommt. Sie müssen sich vorstellen, es wird zwar jede Gemeinde, das ist in Österreich genauso wie in der Schweiz, wie in Deutschland an der Stelle, jeder behält sich vor, ich habe ja mein Gemeindegebiet zu organisieren und ich entscheide selber, wie meine Abläufe intern laufen. Nichtsdestotrotz gibt es eben schon seit Quartalen ja gewisse überregionale Zirkel, die versuchen quasi so ein bisschen gemeindliche Austausch quasi zu organisieren. Wie macht ihr das sozusagen ganz hemdsärmlich quasi an der ganzen Stelle, das tatsächlich einheitlich zu machen? Wir haben in diesem Projekt versucht, so überregional ein Bild zu haben, quasi wie schaut es in Zentraleuropa tatsächlich aus, weil Normung eigentlich auch über die Ländergrenzen hinweg funktioniert. Ja. Da gibt es also genau ein österreichisches Normungsinstitut, wie beim Deutschen, wie bei der Schweizer ECH etc., solche Bemühungen quasi einheitlich vorzugehen und im Wesentlichen Prozessabläufe nachzubilden, ja, irgendwie visuell zu machen. Wie läuft der Antragsverfahren von der Hundesteuer bis zur Friedhofsverwaltung, bis hin zur Sozialleistungsverwaltung, bis hin zu baulichen Genehmigungsprozessen und so weiter, ja. Die gibt es also überall in einem ähnlichen Format und jeder wird meistens ja am Arbeitsplatz durch seinen Vorgänger eingewiesen oder hat irgendwo was, wo er nachschaut, quasi, was muss ich heranziehen, wo muss ich hingreifen, wo muss ich quasi was eingeben, damit ich wann irgendeine Meldung abgebe, weil meistens zentrale Bundesbehörden sozusagen irgendwelche Fallzahlen und statistische Auswertungen ja brauchen an der Stelle. Und das setzt eigentlich so die Logik an, was Sie gesagt haben. Eigentlich habe ich so isolierte Silos bei meinen Fachprogrammen. Ja, ich habe eine Fachanwendung, die regelt mir den finanziellen Haushalt quasi mit dazu. Ich habe andere in dem jeweiligen Fachressort, wie Sie es gesagt haben, bis zu den Betriebshöfen und so weiter. Alles, was so als sozusagen gemeindliches Unternehmen etc. daran angedockt ist. Und das ist aus meiner Sicht problematisch, dass man also quasi sich wirklich eine feste lokale Installation mit Clients sozusagen leistet, die man sich regelmäßig sozusagen bloß zu einem Zweck anschafft und man quasi so isoliert nur auf seine Einzelaufgabe immer schaut, weil das ist meistens etwas, was kostentechnisch, aber eben auch von der Art und Weise, wie man Gesamtüberblick über was läuft denn eigentlich in meiner gesamten Gemeinde, sehr hinderlich ist an der Stelle, ja. Wenn das nicht interoperabel gewisse Auswertungen zulässt, wo wir stehen, ja. Man denkt sich jetzt, wie docke ich jetzt so ein Sensorenprojekt an, ja, an welcher Fachsoftware mache ich das fest? Muss ich ja feste Schnittstelle programmieren? Da bin ich bei 5000 Euro quasi, um starr Daten von einer Software zur nächsten zu transferieren und so weiter. Da gibt es heute sicher mit der Technik andere Lösungen. Und das ist einerseits die Portallösung. Andererseits sind viele natürlich an Vertragliches gebunden. Ja, als Gemeinde kann ich nicht einfach sagen, ich wechsle jetzt quasi meine Fachsoftware, weil ich habe einen laufenden Betrieb zu organisieren. Oft quasi wird der erste Schritt dann auch gemacht in Richtung Verwaltungsbots an der ganzen Stelle. Das heißt, wenn ich überlege, wie kriege ich eigentlich einen Datentransfer zwischen meinen Fachverfahren hin und kann trotzdem eine Auswertung machen, gibt es im Endeffekt sowas, ja. Sagen, ausgeweitete Makros, also jemand, der so einen Durchlaufprozess, ja, so einen elektronischen Ablauf, wenn ich eine Eingabe mache, erfasse ich das quasi an einer Stelle in dem Feld und die Feldinformation wird weitertragen und wird auswertbar. Sowas gibt es eben quasi Verwaltungsbots, die als automatische Applikation sagt, ich nehme die Eingabe von einem Fachprogramm zum Beispiel, bereite die so auf, dass ein anderes Fachverfahren quasi lesen kann. Vorteil ist, ich kann die Art und Weise, wenn sich zum Beispiel Updates ergeben zwischen Verfahren, automatisch selber im Haus anpassen, in der Regel, dass es wieder funktioniert und muss nicht nächstes Mal wieder eine Schnittstellenumprogrammierung beauftragen, was wieder kostet. Ja. Also das Thema agile Softwareentwicklung, selbst was in der Hand zu haben, um Brücken zu bauen, ist ein wichtiges Thema in der öffentlichen Verwaltung. Und gleichzeitig zum Beispiel, wenn ich eine Eingabe in einem Formular, das der Bürger ausfüllt, ja, zum Beispiel habe, wie kriege ich das wieder rein in ein Verwaltungsprogramm, wenn ich nur nicht etwas habe, das automatisch mir einen neuen Fall anlegt beispielsweise, dann kann auch ein Bot helfen, um quasi das, was aus dem Online-Formular als Excel oder wie auch immer rausgeschmissen wird, wiederum automatisch an eine Stelle im Fachverfahren zu setzen quasi und dadurch einen neuen Fall anzulegen. Ja. Wenn man jetzt quasi diese Brücken überwunden hätte, zu sagen, ja, wir haben quasi solche Automatismen bei uns getestet, quasi, die laufen lokal, ist sicher eine Verwaltungsplattform. Wir kollaborieren da gerade mit der Schweiz. Es gibt eine bundesweite Plattform der Schweiz, die ich persönlich ganz positiv finde, weil es eine Software-as-a-Service-Lösung ist. Die Experten, die zuhören, die werden wissen, was Infrastructure und Software as a Service ist für diejenigen, die vielleicht sagen, Mensch, nicht meine Welt, vielleicht eine kurze Erläuterung dazu, ja,
Bitte.
an der Stelle. Genau. Also es geht darum, oft sind selbstverwaltete, gehostete Programme quasi in einem lokalen Rechenzentrum bei mir bei der IT selbst vor Ort an der Stelle. Und ich habe da maximal eine Virtualisierung quasi. Das heißt, ich habe quasi einen virtuellen Server laufen sozusagen, der mir so die Performance-Steuerung macht. Also manchmal greifen sehr viele zu auf ein Fachprogramm und dann quasi verzögert sich, das ist das langsam vom Balancing und so weiter, was häufig ein Problem ist. Software as a Service bedeutet quasi, dass ich einerseits das Hosting, das heißt das Verwalten der Daten in ein virtuelles Rechenzentrum überführe, das nicht bei mir vor Ort liegt, das aber zertifiziert sein muss. Da gibt es verschiedene Standards auch quasi, wie ich auswähle. Dass ein guter, sicherer Ablageort ist tatsächlich und dadurch spare ich mir alles, was heißt, ich muss mal eine Maschine erneuern, ich muss mal quasi ein Update drauf spielen. Ich habe quasi so einen pauschalen Service quasi bei mir eingekauft, dass ich nur das Inhaltliche liefere quasi, aber nicht verantwortlich bin, dass das ganze Zeug läuft und dass die Ausfallsicherheit auch zu 99,999% typischerweise, ja, da gibt es also keine Updates aufspielen oder wie auch immer mehr dann in so einer Verwaltung an der Stelle, ja. Und dieses Software as a Service bedeutet auch quasi, dass ich dann auf dieser einen Plattform sozusagen, die ich mir einkaufe, verschiedene Fachapplikationen schon am Laufen habe und nicht auf unterschiedliche Anbieter zugreife. Die Anbieter, wenn sie Fachexpertise mitbringen, bringen typischerweise in eine standardisierte, harmonische sozusagen Eingabemaske, die sieht dann ähnlich aus, ja, vom Bauern bis zur Hundesteuer, ja, schaut alles ungefähr gleich aus an der ganzen Stelle, nur dass sich die inhaltlichen Fachfelder unterscheiden an der ganzen Stelle und ich automatisch festgelegte Abläufe schon in der Plattform vorfinde. Also Standardisierung im Produkt, gleichzeitig aber Anpassungsmöglichkeiten, dass ich sage, na, also bei uns ist das anders quasi, bei uns greift jetzt da zum Beispiel eine zentrale Rechnungsprüfung, eine Überprüfungssituation quasi auf die und die Bestände quasi jeweils mit ein. Das kann die Bundesland bei Ihnen sein, ja, das macht Oberösterreich anders als bis Vorarlberg an der Stelle. Dann kann ich das selbst sozusagen auf der Plattform einstellen und dann ist das aber für alle verbindlicher Ablauf an der Stelle. Das heißt, ich bekomme als Sachbearbeiter vorgeführt, welche Schritte mache ich. Ja. Schritt 1 bis 5, in der Sachbearbeitung an der Stelle, habe typischerweise Wikis verknüpft und so weiter. Solche Plattformen gibt es. Und das finde ich als halt sehr vorteilhaft quasi, weil man dann entsprechend eigene Mitentwickler ist. Ja, Gestalter des digitalen Wandels, die Fachexpertise der Leute wird angetriggert und man kann natürlich organisatorisch viel mehr Anreize setzen, zu sagen, Mensch, wenn es ein super Vorschlag ist, das quasi elektronisch uns die Bearbeitungszeit halbiert oder tatsächlich viel weniger fehleranfällig ist, dann kann ich das mit Belohnungssystemen quasi tatsächlich so optimieren, dass viel mehr mitdenken und quasi sichtbar wird. Wer denkt denn da tatsächlich an den gesamten Ablauf in unserem Haus mit? Und das ist eines der wichtigeren Signale aus meiner Sicht, dass man den Leuten ermöglicht, sichtbar zu werden im Digitalisierungsprozess.
Und jetzt eine ganz banale Frage: Was kostet dann so eine Umrüstung? Also ich habe jetzt in meiner Gemeinde die Einzellösungen. Ich möchte jetzt umstellen und auf eine Verwaltungsplattform. Mit welchen Kosten müsste ich da rechnen?
Das ist natürlich individuell, wie es im Beschaffungsverhältnis immer ist, natürlich, Frau Schantl. Das heißt, jeder verhandelt ja seine Verträge und ist aufgrund von, wie viele Nutzer sind aktuell unterwegs, ist eigentlich ein klassisches Modelllokal, Nutzerlizenzen und so weiter an der Stelle. Meistens ist es aber so, Sie müssen ja quasi im Zeitraum von 6 Jahren zum Beispiel Software wieder neu ausschreiben, ja, zumindest eine Markterkundung machen, wo Sie dann sehen, Mensch, was ist aktueller Stand der Technik, was ist da sozusagen los? Das heißt, eigentlich sind Sie sowieso immer am Schauen, quasi, was ist für uns die beste Lösung an der ganzen Stelle nach einer Zeit. Das ist auch gerade dafür, dass wir natürlich eine Marktwirtschaft bei Ihnen wie bei uns in Deutschland haben, an der Stelle, wo man immer das kostengünstigste Angebot mit Steuermitteln raussuchen soll, quasi, und auch die Folgekosten in sogenannten Lebenszykluskosten berechnen sollte heutzutage. Das heißt, was kostet es mich auf die Laufzeit prognostiziert mit allen Nebenkosten? Und da zeigen sich rechnerisch auch tatsächlich, dass Plattformlösungen dauerhaft günstiger sind, quasi, weil ich zwar in der Erstanschaffung, da habe ich quasi einen Grundportalpreis von wahrscheinlich pro angeschlossene Nutzer irgendwas zwischen 50 bis 70 quasi Euro. Das hört sich jetzt für den ersten Mal derjenige, der sagt, Mensch, das ist aber schon ein Preis, ja, wenn ich das hochrechne und als Stadt Wien jetzt 10.000 Mitarbeiter da versorgen muss, ja, dann heißt das im Monat schon eine ganz schöne Stange an der ganzen Stelle als Beispiel, ja. Wenn Sie aber hochrechnen, dass Sie quasi keine Leute mehr abstellen müssen, die quasi Serverwartung macht, die quasi Updates aufspielen, die quasi den Nutzer-Service-Hotline bedienen, um zu sagen, Mensch, da funktioniert bei mir was nicht, schaltet euch mal auf meinem PC. Das Thema quasi, wie schaut es denn aus, quasi, wenn Schnittstellen eben zwischen anderen Programmen jeweils, ja, also klassisch Finanzen muss eigentlich bei allem gespeist werden, vom Bauen bis Sozialem bis zur Tagesordnungspunktplattform beim Gremiendienst, ja, wenn ich das jedes Mal auch wieder aktualisieren muss, gehen da auch Kosten raus. Ja. Das hat man meistens nicht so im Blick an der ganzen Stelle, was es an Personal, an Programmierkosten und an monatlichen Hostingkosten quasi für meine Sachen bedienen. Und da kann man uns einfach mal eine einfache Rechnung quasi über die Jahre aufmachen und sagen, was wird mir das im Gegenvergleich bringen? Bin ich eh verpflichtet, sowas in Erwägung zu ziehen, wenn es angeboten wird, wenn es sowas gibt. Da. An der Stelle, dann sollte ich das auch gegenrechnen.
Das klingt ja alles auch schon sehr perspektivisch, würde ich einmal sagen, ja, und auch zukunftsorientiert. Bleiben wir ein bisschen in der Zukunft. Momentan ist es ja so, dass künstliche Intelligenz in aller Munde ist, auch in der öffentlichen Verwaltung. Stichwort Chatbot GPT. Wie schätzen denn Sie hier die Potenziale ein, aber auch die Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung und im Konkreten natürlich für Städte und Gemeinden?
Ja, also es hat durchaus Potenziale in sich, wenn man jetzt berechnet, es gibt so Erhebungen quasi, wo man sagt, ungefähr 60 bis 70% aller Verwaltungsleistungen basieren im Wesentlichen auf Regeltätigkeiten. Ja? Also Sachen, die man quasi nach einem gewissen Schema sozusagen abwickeln kann. Ja? Da gestaltet sich so ein bisschen die Spielwiese von künstlicher Intelligenz, von also so Bot-Applikationen, wie ich es vorher schon kurz angedeutet habe. Und natürlich aber auch das Thema eben plattformbasierte Suchalgorithmen, alles was so in Richtung ChatGPT, wie Sie es gerade gesagt haben, an der ganzen Stelle auch mitgeht. Was macht so ChatGPT im Wesentlichen? Ja, das hat Zugriff auf große Datenmengen. Ja, das heißt, das ist überall am Crawlen, was so im Netz quasi an verschiedenen Informationen offengelegt wird. Ja, ich sage bewusst offengelegt. Das heißt, manche Informationen oder komme ich gleich drauf, die meisten Informationen, die so eine Behörde hat, sollte nämlich nicht frei verfügbar sein und nicht verarbeitbar sein durch ChatGPT. gibt es aber auch schon ein paar schwarze Schafe, ja, wo Sachen quasi schon abrufbar sind und kombinierbar sind an der Stelle, die es eben nicht sein sollten, aber sei es mal drum an der Stelle. Das heißt, der Suchalgorithmus, quasi, der mir automatisch ein gewisses Ergebnis ausgibt, ja, oder gewisse über Indikatoren sucht, also es sind so Vektorsuchen, nennt sich das, über Meta-Plattformen hinweg. Das heißt, eine Kombination an historischen Suchen, das heißt, da hat jemand vor Ihnen mal was eingegeben, quasi in der Suchkombination an der ganzen Stelle, und er merkt sich dann Abweichungen, was Sie jetzt suchen, baut seine Suche aber schon mit ein, was schon mal gefunden worden ist als Ergebnis, als sozusagen über solche Bots. Das bedeutet, er greift auf unterschiedlichste Bestände zu und gibt ihnen das wahrscheinlichste Ergebnis in ihrer Suchkombination mit aus, quasi, was eben aufgrund der Metasuchen ist. Das nennen sich also lernende Systeme, sozusagen Machine Learning. An der ganzen Stelle bedeutet, der Bot wird immer besser, je mehr Suchanfragen er kriegt. Ja, weil er sich selber sozusagen mit mehr Daten und mehr Suchabfragevarianten abgleicht und dadurch korrelationsstatistisch sozusagen automatisch ein besseres Ergebnis auswerfen kann, sobald er sozusagen wächst. Also das ist ein spannender Faktor, automatisches lernende Systeme, die sich selbst fortschreiben. Ja. Das heißt, er kann selbst zum Beispiel Codezeilen in der Programmierung entwickeln an der Stelle. Er kann selbst Zusatzfeatures zum Beispiel von Fachsoftware selbst mitentwickeln, so ein Bot. Das ist sicher eine spannende Geschichte, wenn man sagt, quasi, was brauche ich eigentlich im Verwaltungsprozess dann an der Stelle auch. Er kann anteilig quasi Kreativelemente verarbeiten. Ja. Sie können sich heutzutage ein ganz eigens gestaltetes Bild ausgeben lassen, wenn Sie drei Stichworte eingeben lassen. Ja. Und dann ist es ein neuartiges Bild, das keine Kopie oder kein Abbild von etwas ist, sondern es ist ein neu zusammengestelltes Element, weil sozusagen verschiedene Parameter an unterschiedlichen Stellen angebracht werden. Ja. Also für Kreativ-Brainstorming-Prozesse, wenn ich jetzt einen Ablauf umstelle, ja, wenn ich sage, quasi, wir haben neue Ausgangslagen, ja, der Bürger hat zum Beispiel in der Umweltfrage, ja, quasi gibt es unterschiedlichste neue Vorgaben, wie man zum Beispiel Bürgerversammlungen abhält, quasi, wie kann man sozusagen Meinungsbildungsprozesse den auch künstlich mitprotokollieren lassen, um dann zum Beispiel aktiv Handlungsvorschläge für die Politik erstellen zu lassen. Ja? Also quasi eine neue Grundlage, um Tagesordnungspunkte in die Politik einzugeben, dann kann sowas auch quasi mit einer künstlichen Intelligenz schon quasi vorgeschlagen werden, um dann gegen geprüft zu werden von den fachlich Verantwortlichen, die sagen, aha, spannend, also in die und die Richtung quasi wie ein Entscheidungsvorschlag schon in der Tagesordnungssitzung von einem Gremium zum Beispiel verortet. Ja. Und das ermöglicht uns ganz andere Geschwindigkeiten, ja, ganz andere Durchläufe und eben auch ganz andere Arten und Weisen, wie wir quasi zum Beispiel Verträge schließen. Auch ein schönes Beispiel. Ja, Smart Contracts, ein Thema, das schon seit langem in der künstlichen Intelligenz für öffentliche Dienststellen ist. Das bedeutet automatisch Cloud und Vertragsauflagen gegenüber Lieferanten oder Dienstleistern zum Beispiel automatisiert erstellen zu lassen, weil in der Vergangenheit her eben, und das ist das große Thema, Rückgriff auf Daten, große Repositories, also Datenspeicher, große Zugriffe auf bisherige Entscheidungsstrukturen an der Stelle, nur so kann Bot lernen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, so Bot tut sich dann hart, wenn er lokal einzelne Datensilos sozusagen hat, auf die er nicht zugreifen kann, die wieder lokal sozusagen mit einem lokal gehosteten Programm in Kombination ist. Sie sehen natürlich, so eine Verwaltungsplattform, wie ich es vorher gesagt habe, ist faktisch auch eine Grundvoraussetzung, um künstliche Intelligenz, um solche Automatismen eben anzapfen zu können, weil ich dann auf einem großen Portal viele Daten speichere, gleichzeitig aber viel auf Rechte und Rollenkonzepte auch eingehen muss, wie Thema Datenschutz, Sicherheit, Infrastruktursicherung quasi mit dazu und eben das, was nicht passieren sollte, interne Daten, die nach außen von Crawlern, also von sogenannten Suchmaschinen, die quasi bewusst versuchen, eben quasi Informationen, die über die Homepage etc. mal veröffentlicht worden sind, über Sitzungsprotokolle, über alles Mögliche, was vielleicht mal offen kommuniziert worden ist, abgreifen und für eigene Zwecke zur Verbesserung des Suchalgorithmen als Unternehmen jetzt, ja, gibt ja die amerikanischen Tech-Unternehmen, die so ihre Geschäftsmodelle aufbauen, anstelle. Da sollte man die tatsächlich hindern mit öffentlichen Daten, die eben auch von der Öffentlichkeit bezahlt werden, sozusagen im Prozess im Hintergrund für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Das wäre Anliegen, dass man da also datenschutzkonform verschiedene Absicherungsmaßnahmen trifft.
Das heißt, künstliche Intelligenz tatsächlich dazu nutzen, um, ich sage mal, die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger zu erleichtern in Wahrheit, ne?
Genau, also im Endeffekt einerseits, um Prozesse schneller zu machen und qualitätssichernd einerseits, ja, dass man sagt, ich kann so eine Art Fehlerprotokoll drüber laufen lassen. Was hat ein Sachbearbeiter, ein Mensch sozusagen entschieden? Ist das vielleicht fehlerfrei oder weicht es von etwas ab zum Beispiel? Also zur Gegenkontrolle kann man künstliche Intelligenz nutzen. Ich kann aber auch auf Knopfdruck, wenn ich genügend Daten zur Verfügung stellen kann, was erstellen lassen, was wiederum der Mensch gegenprüft. Ja. Das sind wir gleich bei ethischen Fragen. Wer ist das Endentscheidungsgremium? Ja, ist es die Maschine oder ist es der Mensch an der ganzen Stelle? Ich persönlich bevorzuge immer den Mensch oder wird auch immer eine Leistung, wenn es vielleicht auch künftig mal, was es im asiatischen Raum zum Beispiel gibt, in Singapur etc., da gibt es unterschiedliche Preismodelle. Ja, wenn etwas automatisiert erstellen worden ist, ist es günstiger. Dieselbe Leistung im Verhältnis zu etwas, was qualitätsgesichert von den Menschen gegengeprüft wird. Dauert ein bisschen länger, aber ist definitiv, wenn ich eine kritische Entscheidung quasi habe, an der ganzen Stelle natürlich noch eine verbindliche Geschichte. Ich würde sagen, für uns in unserem europäischen Verständnis von rechtssicherer Verwaltungshandlung von Gemeinden und Städten muss eigentlich die Endabnahme qualitätsgesichert immer durch einen Menschen passieren an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir Impulse und für die Sachbearbeitung ja eine Hilfestellung auch geben lassen. Ja. Und noch was ganz anderes, was den öffentlichen Sektor auch stark ausmacht. Sie haben es gesagt, ich bin auch Professor und habe mit Studenten zu tun. Eigentlich die eigene geistige Leistung wollen wir ja bewerten an der Hochschule. Ja. Und nicht quasi, dass jemand gut Suchalgorithmen programmieren kann und die richtigen quasi Zusammenstellungskenntnisse an der ganzen Stelle hat. Also wir bereiten uns gerade auch mit ChatGPT vor. Wie können wir Prüfungssituationen anders machen? Wie können wir das Wissen, die eigene Leistung sozusagen in anderen Formaten abprüfen, als es bisher der Fall war, über Klausursituationen, und haben quasi sehr viele seminarische und sehr viele Interaktionsformate zum Beispiel neu begründet, wo man ChatGPT bewusst einsetzen kann. Ja, das ist ein Hilfsmittel dann für die Prüfungsleistung, aber es wird quasi eine andere Art und Weise, wie ich jetzt eine Leistung erbringe, abgeprüft, die eben nicht ersetzt werden kann durch eine Maschine, sondern wo ich über sehr sozusagen gesteuerte Fragesituationen und so weiter interagieren muss quasi und selbst die Entscheidungsrichtung beeinflussen muss und dann fachliches Wissen sozusagen abfragen, ich dann quasi unter Einsatz des Bots zum Beispiel nutzen kann. Also alle Schulen, alles was Wissensvermittlung, Weiterbildungsinstitute im öffentlichen Sektor, alles was so Inhouse-Seminararbeit ist, würde ich jetzt immer empfehlen, denkt an solche Mittel, die sind hilfreich, das sind Tools, ja, das sind Sachen, die man einsetzen kann, die sind sehr stark in dem, wo sie aus Daten Informationen rausziehen, wo es darum geht, rechnerisch gewisse Auswertungen zu machen, wo es darum geht, gewisse Berechnungen vorzunehmen an der ganzen Stelle, aber die sind sehr schwach in dem, wo es um die Richtung geht, in der Einordnung der Verhältnismäßigkeit, um Einordnungen, was muss ich im Sachverhalt, in der Sachverhaltsermittlung alles heranziehen als Eigenarten, ja, an der Stelle. Viele, also die im öffentlichen Sicherheit- und Ordnungsbereich sind, viele, die im Gewerberecht zum Beispiel sind und so weiter, werden sich sehr schwer tun, ChatGPT zum Beispiel einsetzen, werden sich jetzt zum Beispiel Juristen oder jemand, der in der Programmierung unterwegs ist, tut sich sehr leicht, um quasi ChatGPT für seine Arbeit als Hilfsmittel zu nutzen. Und das muss man einfach auch anerkennen aus meiner Sicht quasi, dass es eben Einsatzszenarien gibt, die man dann bewusst auch nutzen sollte.
Vielleicht kurz zurückzukommen. Also, das hat ja alles mit riesigen Daten zu tun. Und ein Problem, das es natürlich gibt bei riesigen Daten, ist natürlich auch, wie sind diese Daten zu schützen oder wie kann ich die schützen? Wie machen Sie das in der Stadt Kempten, sich vor Cyberkriminalität zu schützen?
Also auch da sind verschiedene Grundlagen, die man sich selber aneignen muss und wo man verschiedene Entscheidungen treffen muss als Kommune. Ja. Es gibt immer unterschiedliche Modelle von sogenannten Informationsmanagementsystemen, ja, also Informationssicherheitsmanagementsystemen, die tatsächlich mehrere Komponenten aufhalten, als wir jetzt rein. Ich mache eine Firewall auf, ich mache eine Virenschutzdefinition, ich mache eine Sandbox, wo ich quasi Vorabfilterungen von externen Zugriffen und so weiter organisieren kann. Das ist ist etwas quasi, was man auch braucht, wo man auch auf dem aktuellen Stand der Dinge sein muss an der Stelle. Aber ISMS-Systeme, also Informationssicherheitsmanagementsysteme, sind noch ein bisschen mehr mit dazu. Ganz häufig unterbleiben sogenannte Awareness-Kampagnen. Ja, das heißt quasi die Nutzer, man sagt eigentlich im Datenschutz und in der Informationssicherheit, der Nutzer vorm PC ist die größte Sicherheitsquelle an der Stelle. Ja. Da kann man mal im Mail-Anhang eine Excel-Datei oder irgendwas ausführendes Programm aufmachen und schon kann der beste Schutz sozusagen, der systemseitig auf dem Server liegt und so weiter, Probleme haben. Oder es gibt quasi Informationen, die ich weiterleite, ungeschützt per Mail, ohne zum Beispiel Verschlüsselungsalgorithmen. Ja. Typischerweise müsste ich ja über sogenannte Krypting-Verfahren, also über binär verschlüsselte Verfahren, Daten, die ich nach außen gebe, zum Beispiel zu anderen Behörden, zum Bürger hinweg, immer verschlüsseln oder eben Portallösungen zum Upload oder zum Download sozusagen von Informationen zur Verfügung stellen, um da quasi gesichert Zugriff zu haben, was passiert. Das unterbleibt ganz häufig, dass man Einweisungen macht, wenn neue Mitarbeiter zum Beispiel, die nicht aus der Verwaltung stammen, die als Quereinsteiger aus vielleicht einer GmbH oder aus privaten Firmen mit reinkommen, die an andere das Datenschutzverständnis an der Stelle meistens, weil das Problem bei Behörden ja meistens ist, ich habe zur Verfügung Melderaten, Melderegisterdaten, ich habe zentrale Register, wo ich Personenstandsdaten bis hin zur Wohnadresse, zu Einkommensnachweise, bis hin zu alles Mögliche, was vielleicht in der Kriminalitätsstatistik steht über eine Person, ja. Ich kann mir das irgendwo mit sachlichem Grund meistens intern besorgen als Behörde, ja. Was eine private und Unternehmung ja nicht kann an der Stelle. Deswegen haben wir erhöhte Datenschutzerfordernisse in behördlichen Angelegenheiten quasi, weil es natürlich auch immer die aktuellsten Daten sind. Also für amerikanische Tech-Riesen sicher sehr spannend quasi, wenn eine Behörde gehackt wird. Ja, das kommt in Deutschland regelmäßig vor. Ich habe auch schon von Institutionen gehört, die quasi dann leider komplett runtergefahren werden. Ja, da geht dann nichts mehr außer Papierablage eine Zeit lang, ja, an der Stelle. Sehr gefährlich quasi, dass dann natürlich die Daten, die einmal abgegriffen worden sind, in diesem Zustand, also mit dem Stand der Dinge, komplett immer wieder aufrufbar sind. Ja. Die werden quasi bewusst eben auch von verschiedenen, ja, Organisationen, die es darauf anlegen, quasi dauerhaft auch quasi immer gesichert. Und das heißt immer, das Netz vergisst nichts. Das ist auch so. Sachen, die aufrufbar waren quasi mit dazu, kann ich meistens irgendwo abrufen. Die landen dann im Darknet, irgendwo auf Portalen, auf da, wo sich so zum Beispiel Unternehmen auch bedienen können, um Geld mit Profilen zu machen, weil Werbung geschalten wird und so weiter. Und schon hat man da quasi ganz andere Auswirkungen, die man gar nicht absehen kann. Ja. Bis hin zu irgendwelchen Falschbescheidsmeldungen, die man kriegt auf irgendwelche Fake-Konten, Überweisungsaufrufe. Da kann sehr vieles passieren, wenn man als Behörde nicht aufpasst an der ganzen Stelle. Und dann hat man natürlich sofort einen großen Schaden, der schwierig im Nachgang zu reparieren ist. Deswegen an der Stelle gibt es typischerweise für Gemeinden, und wir sind jetzt quasi jetzt Gemeinden und Städte unterwegs, haben typischerweise nicht die Bundessicherheitsstandards, die sie einhalten können, ja. Da gibt es also unterschiedliche Szenarien, Angriffsszenarien und Komplexitätsvorschriften, je nach Größenordnung und je nach Wahrscheinlichkeit, welche Risiken mit diesen Daten, ja, so Risikofolgeabschätzung spricht man davon, was kann alles passieren, wenn ich diese Daten offenlege, wenn da jemand drankommt, also wie kann er die Daten miteinander verschneiden, dass ich sofort ein Bild von einer Person zum Beispiel kriege, was die alles kann, welche Einkünfte die hat quasi, ob die Sachen sozusagen öfters in eine gewisse Richtung ordert, ja, das kann man alles dann mit Vollzugriff auf Daten nachkonstruieren. Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit, dass an diesem zentralen Zugriff sehr viele Daten miteinander verschnitten als Profile werden können. Da gibt es also Risikofolgeabschätzungen. Ich persönlich bin ein großer Fan von einer sehr pragmatischen Lösung, die nennt sich CISIS 12. Das ist eine europäische Lösung, die auch von Deutschland ausgeht. C, wenn Sie sich fragen, ist ein Compliance-Schwerpunkt, also auch so das Thema, wie kann Missbrauch von innen verhindert werden. Es gibt auch Statistiken, dass circa ein Viertel aller Datenübergriffe von innen heraus durch einen quasi Maulwurf, so nenne ich es jetzt mal, ja, da hat jemand was zugesteckt bekommen und dann heißt, ja, gebe ich schnell den Datensatz raus, liebes Baufirma oder sowas, und dann schreibst du quasi den Bauträger separat an, wo du vielleicht sonst nicht drankommst oder so Geschichten. Ja. Also die Manipulation von innen heraus durch die Person ist auch ein Thema, was aus meiner Sicht mitbedacht werden kann, nicht bloß immer die technische Absicherung,
Ja.
ja, sondern auch quasi, wie mache ich eigentlich deutlich und was sanktioniere ich, wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass es Fehlverhalten durch den Anwender oder derjenige, der Zugriff auf Daten hat, an der ganzen Stelle mit dabei hat, auch ein sehr sensibles Thema, wo also Führungskräfte aus meiner Sicht sehr stark geschult werden sollten. Wie erkenne ich sowas? Wie prüfe ich das erstmal, dass da vielleicht jemand potenziell in die Richtung unterwegs sein könnte? Und was mache ich mit Stellen, die eben Zugriff auf sehr viele unterschiedliche Daten zum Beispiel haben? Da soll es eigentlich interne Programme aus meiner Sicht geben, ja, um quasi dann das Kuckucksystem, ja, sozusagen intern sozusagen mitzudenken. Deswegen Compliance-Thema aus meiner Sicht auch ein sehr wichtiges Thema im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit an der ganzen Stelle. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann typischerweise 7 bis 8 unterschiedliche Schritte, die zu einer recht guten Absicherung führen, die man regelmäßig evaluieren sollte. Und auch diese Prozessschritte, ja, also wie sichere ich quasi gewisse technische Maßnahmen, wie warte ich das, wie mache ich quasi Zugriffe im Fall von Wartung auf, quasi, was mache ich zum Beispiel mit Mailsystemen, die zum Beispiel angedockt sind an Fachdaten, ja, also auch über den Angriff von einem Outlook beispielsweise oder einem Thunderbird oder wo auch immer an der ganzen Stelle kann ich Daten verlieren und Zugriffe sicherstellen. Also wie mache ich das sozusagen sicher? Sie werden es vermuten, ein Outlook brauche ich vielleicht gar nicht mehr auf einer Portallösung, weil ich dann von Portal heraus quasi gesichert kommuniziere auch nach außen und da eben Daten bereitstelle nach außen zum Beispiel und gesicherte Spaces und quasi Ablagebereiche, sei jetzt mal virtuell zum Beispiel auch mit Lieferanten und externen bereitstellen kann. Da bin ich gar nicht mehr in der Versuchung, zum Beispiel eine ungeschützte Mail, die nicht verschlüsselt ist, als Sachbearbeiter rauszugeben. Also aus meiner Sicht hilft auch hier Portallösungen quasi, die ich selber in der Hand habe und weiß, wo ist das gesichert, was ist da eben auch von Profis, die ich beauftrage, diese Plattformen, wenn ich sie einkaufe, müssen die zertifiziert und eben sehr stark gesichert werden mit Wurmmedien und mit also revisionssicheren Ablagen, dass ich also weiß, wer hat mit Zeitstempel auf einen Datensatz zum Beispiel zugegriffen. Ja. Also revisionssicher heißt, ich kann nachvollziehen, wer hat nach Ende Abschluss eines Sachbearbeitervorgangs noch Zugriff von extern auf Daten erhalten an der Stelle. Das kann ein Gericht sein, wenn zum Beispiel ein Klageprozess ist. Das kann der Rechnungsprüfer sein. Ja, das können also berechtigte Zugriffe sein. Aber es wird auch fest dokumentiert, wenn jemand sozusagen ohne formellen sachlichen Grund auf das zugreift zum Beispiel. Ja. Also solche Mechanismen aus meiner Sicht alles wichtig, das einmal festzuhalten und standardisiert durchzuführen.
Ich glaube, wir könnten stundenlang plaudern. Wir sind aber leider am Ende unseres Dialogs. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Sie haben dieses White Paper erwähnt. Ist das öffentlich zugänglich?
Ja, gerne, auf jeden Fall. Also alles, was wir offen entwickeln und so weiter, ist im Nachnutzungsgedanken, auch in der Richtung Offenheit, besser voneinander lernen an der Stelle. Dementsprechend kann das auch abgerufen werden. Einfach über die üblichen Suchmaschinen, ja, die man so benutzt, an der ganzen Stelle mal eingeben, quasi DIN White Paper Datenstandards in der öffentlichen Verwaltung an der Stelle. Da ist sicher einiges eben auch für den einen oder anderen mit dabei als Tipp, die sehr die ersten Schritte machen und sich in die Richtung quasi vereinfachen. Einheitlichung gehen möchten an der ganzen Stelle, ist sehr gut lesbar und muss man keine Vorexpertise mitbringen an der Stelle.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Schachtner, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Es war sehr, sehr spannend, auch für mich, die ich nicht so stark in diesem Thema drinnen bin. Bis zu einem nächsten Mal, wo wir vielleicht das eine oder andere Thema noch vertiefen können. Mir sind ja noch so Schlagworte eingefallen wie nachhaltige Digitalisierung oder Digitalisierung und Demokratieprozesse. Aber das können wir leider nicht mehr alles heute beplaudern. Aber vielleicht gibt es ja einen Folgepodcast. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Ich würde mich auch sehr freuen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.